Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit genau einem Jahr sitzt der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in der Türkei im Gefängnis. Wann kommt er frei? Das hat die ARD den türkischen Ministerpräsidentin Binali Yildirim gefragt. Und er hat mit seiner Antwort neue Hoffnung gemacht und für Gesprächsstoff gesorgt.
Diese Entscheidung treffe nicht ich, sondern die Gerichte. Und wir hoffen, dass sie in kurzer Zeit dann eben eine Entscheidung treffen und er freikommt.
Der Fall Deniz Yücel ist jetzt Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Weltjournalist Yücel sitzt ohne Anklage im Gefängnis, in Einzelhaft. Mittlerweile darf er tagsüber einen anderen Gefangenen treffen. Die Türkei wirft Yücel Terrorunterstützung und Volksverhetzung vor. Korrespondent Christian Buttgereit ordnet die Vorwürfe ein.
Deniz Yücel hat als Zeitungskorrespondent zum Beispiel über eine Hackergruppe berichtet, die brisante Mails von Erdogans Schwiegersohn, dem Energieminister Berat Albayrak, veröffentlicht hatte. Außerdem hat er ein Interview mit einem PKK-Funktionär geführt. Das war durchaus kritisch, aber trotzdem bewertet die Regierung das als Terrorpropaganda. Problem an der Sache, die Behörden halten die Ermittlungsakten unter Verschluss und eine Anklageschrift, in der die Vorwürfe konkret genannt werden, die gibt es noch nicht.
Am 14. Februar 2017 hatte sich Yücel der Polizei in Istanbul gestellt. Erst kam er in Polizeigewahrsam, dann in Haft. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat ihn als PKK-Mitglied und deutschen Agenten bezeichnet. Ohne Anklageschrift sitzt Yücel also immer noch in Untersuchungshaft und die darf bei Terrorvorwürfen bis zu 7 Jahre dauern. Jetzt nährt Ministerpräsident Yildirim die Hoffnung auf Yücels Freilassung, sagt aber auch, nicht die Regierung entscheidet, sondern die Justiz. Dass die Justiz unabhängig sei, betont die türkische Regierung immer wieder. Es werde dadurch aber nicht wahrer, sagen viele. Zum Beispiel der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich im Deutschlandfunk.
Im Grunde genommen eilt ja manchmal sogar die Justiz der Politik voraus. Einzelne Staatsanwälte und Richter, so wie wir es hören, aber auch lesen, agieren im Sinne letztlich auch der Politik und die Unabhängigkeit ist nicht gegeben.
Auch Deniz Yücel selbst sagt aus der Haft heraus, es sei eine Lüge, dass die türkische Regierung in seinem Fall nur Beobachter sei. Und die Journalistin Meşale Tolu, die 7 Monate lang in türkischer Untersuchungshaft saß, hat es bei ihrer Freilassung im Dezember so ausgedrückt.
Wir sind Journalisten, die ein Dorn im Auge sind wahrscheinlich von dem Staat. Ich bin heute zwar frei, aber natürlich erwarte ich, dass Deniz Yücel auch freikommt.
Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, hat heute nochmal betont, wie wichtig der Fall Yücel für die Regierung ist.
Es bleibt dabei, dass die Bundesregierung alles tun wird, was sie politisch und diplomatisch tun kann, damit er freikommt.
Vor allem der Opposition reicht das nicht. Die linken Politikerin Heike Hensel fordert mehr politischen Druck. Wenn Ministerpräsident Yildirim morgen nach Deutschland kommt, müsse Kanzlerin Angela Merkel Klartext reden, verlangt Hensel. Bis jetzt habe die Bundesregierung nicht genug Druck gemacht. Sie müsse vor allem Rüstungsexporte in die Türkei verbieten.
Es darf keine Waffen, kein Geld, keine Finanzhilfen, keine Soldaten in die Türkei gehen. Diese Politik von politischen Geiselnahmen muss endlich beendet werden. Und da erwarte ich von Angela Merkel auch ganz klare Worte.
Neben Yücel sitzen auch 5 andere Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. Mit Yücels Fall beschäftigen sich inzwischen auch das türkische Verfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Bei beiden Gerichten haben Yücels Anwälte Beschwerde eingelegt. Der Gerichtshof hat angekündigt, dass er bis zum Sommer eine Entscheidung treffen will. Allerdings bleibt die Frage, ob sich die Türkei im Zweifel danach richten würde.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Fall Deniz Yücel beschäftigt auch viele im Netz. Woher soll eine Anklageschrift kommen, fragt Defender411 auf tagesschau.de. Die Vorwürfe sind sowieso haltlos und wo nichts ist, kann man nicht klagen. Schluss mit diesen Geiselnamen in der Türkei. Das Beste ist Einfrieren der Vermögen von AKP-Politikern und internationaler Haftbefehl gegen die Geiselnehmer. Katze schreibt, seitdem Staatspräsident Erdogan Yücel öffentlich als Spion und Terroristen bezeichnete, fasst kein Staatsanwalt oder Richter den Fall mehr an. Und das soll Rechtsstaatlichkeit sein? Werner 40 fordert, es muss weiterhin Druck ausgeübt werden, damit alle politischen Gefangenen umgehend nach Deutschland zurückkehren können und Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit in der Türkei wieder Standard werden. Karl Stülpner ist anderer Meinung. Yücel hat sich unschön über Deutschland und die Deutschen geäußert. Ich habe kein Problem damit, wenn er in der Türkei lange einsitzen muss. Und Anno 60er sieht die Türkei am längeren Hebel. Wir werden sehen. Yücel kommt frei und sobald das öffentliche Interesse etwas nachgelassen hat, werden die Leopard 2 Panzer der Türkei nachgerüstet und Rheinmetall baut eine Panzerfabrik in der Türkei.
Was sonst noch wichtig war.
Einmal Zwerg, immer Zwerg, liebe SPD.
Vor allem die SPD hat es abgekriegt heute beim politischen Aschermittwoch der großen Parteien. Hier von der CSU, vom designierten bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und der AfD-Co-Chef Jörg Meuthen sagt, die SPD habe weniger Rückgrat als ein rotes Gummibärchen.
Es stellt sich da schon die Frage, ob es bei Vertretern dieser Partei eigentlich wesensimmanent ist, ständig das exakte Gegenteil dessen zu tun, was man sagt.
Bei der SPD selbst war der Ton nicht ganz so hart. Übergangschef Olaf Scholz hat stattdessen für eine große Koalition geworben.
Wir haben uns aufgestellt und wir sind in der Lage, in Deutschland eine Regierung zu bilden und mitzuführen.
Aber nicht nur die Situation in der SPD war Thema bei den Aschermittwochsreden. FDP-Chef Christian Lindner zum Beispiel hat sich die Neuauflage der Großen Koalition vorgenommen und vor einem Weiter-so gewarnt.
Sprechen wir es mal offen aus. Nach 12 Jahren ist auch die Methode Merkel an ein Ende gekommen. Unser Land braucht ein neues Denken.
Kostenlos mit Bus und Bahn fahren in deutschen Städten. Diese Idee der Bundesregierung sorgt seit gestern für viel Aufsehen und für Diskussionen. Die Opposition kritisiert das als Aktionismus. Die Linken sprechen von Schnellschüssen, die FDP von Nebelkerzen. Die Bundesregierung selbst hat jetzt die Erwartungen gebremst. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, bis jetzt sei das nur ein Vorschlag von vielen an die EU. Die Bundesregierung muss gerade Pläne entwickeln, wie sie die Luftverschmutzung durch Dieselabgase in den Griff bekommen will. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums meinte, es könnte 5 Modellstädte in Deutschland geben, in denen könnten verschiedene Maßnahmen getestet werden. Unter anderem auch die, dass der Nahverkehr testweise nichts kostet. Im Irak ist nach jahrelangem Krieg gegen die Terrormiliz IS viel zerstört. Die Weltbank schätzt, dass das Land 88 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau braucht. Auf einer Geberkonferenz für den Irak in Kuwait ist allerdings jetzt nur ein Bruchteil des Geldes zusammengekommen, rund 30 Milliarden. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller ist enttäuscht.
Wir können und müssen leider wieder davon ausgehen, dass 10 Nationen 90% der Zusagen machen. Und das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Im Irak ist die Weltgemeinschaft gefragt, nicht 10 Länder.
Deutschland will umgerechnet 410 Millionen Dollar geben, zum Beispiel für Berufsbildungszentren und Hilfen für Iraker, die wieder in ihre Heimat zurückkehren. Die Türkei hat 5 Milliarden Dollar versprochen, Saudi-Arabien 1,5 Milliarden und Katar 1 Milliarde. Die EU will knapp 500 Millionen geben, vor allem für humanitäre Projekte.
Ich habe von Anfang an gesagt, dass es für mich kein anderes Ziel dieses Jahr gibt als die Olympischen Spiele. Und schlussendlich bin ich einfach happy, dass es auf dem Punkt wieder so funktioniert.
Kombinierer Erik Frenzel freut sich über seine Goldmedaille bei Olympia in Pyeongchang in der nordischen Kombination Skispringen und Langlauf. Die hatte Frenzel bei den letzten Winterspielen in Sotschi zwar auch schon geholt, trotzdem war die Goldmedaille jetzt eine Überraschung, denn Frenzel hatte diese Saison immer wieder Probleme, vor allem beim Springen. Und noch mehr Medaillen gab es für das deutsche Team. Das Rodel-Doppelsitzer-Team Tobias Wendel und Tobias Ahlt holten Gold, das andere deutsche Team Toni Eggert und Sascha Benneken schaffte Bronze. Die deutschen Sportler haben damit schon 12 Medaillen und führen das Ranking der Nationen an.
Was noch wichtig wird.
In Südafrika wächst der Druck auf Präsident Jacob Zuma. Spätestens morgen soll es eine Entscheidung über seine Zukunft geben. Die Regierungspartei hat angekündigt, wenn er heute nicht zurücktrete, werde sie morgen einen Misstrauensantrag im Parlament einbringen. Zuma hat in einem Interview nochmal betont, dass er nicht sofort zurücktreten werde und dass er sich unfair behandelt fühle.
Bei unseren Gesprächen in der Parteiführung hat mir nie jemand gesagt, was ich falsch gemacht habe. Ich habe mehrfach nachgefragt, aber keiner hat mir das erklären können.
Zuma steht in Südafrika schon lange wegen Korruptionsvorwürfen in der Kritik.
Und sonst in der Welt?
James Bond hat Ärger in Indien. Genauer gesagt Pierce Brosnan, der den Agenten in mehreren Filmen spielte. Die Gesundheitsbehörde der Hauptstadt Delhi wirft Brosnan vor, Werbung für ein gesundheitsschädliches Produkt gemacht zu haben. Er könnte dafür in Indien zu 2 Jahren Haft verurteilt werden. Brosnan hatte für etwas Werbung gemacht, was der Hersteller als Atemerfrischer verkaufte. Allerdings war in einem dieser Atemerfrischer neben Gewürzen auch Kautabak enthalten und Tabakwerbung ist in Indien verboten. Die Gesundheitsbehörde verlangt eine Stellungnahme von Brosnan. Der Schauspieler wirft wiederum dem Hersteller vor, sein Bild ohne Berechtigung benutzt zu haben. Ihm gegenüber sei versichert worden, dass alles unbedenklich ist. Allerdings ist nicht nur die Version des Atemerfrischers mit dem Kautabak ein Problem, eine andere enthält Betelnuss. Die wird in Indien und vielen anderen Ländern Asiens gekaut, erkennbar an roten Spuckflecken auf der Straße. Betelnuss macht süchtig und ist oft Auslöser von Mundkrebs. In Deutschland wird der Valentinstag von vielen vergessen. In Indonesien ist er oft verboten. Die indonesische Polizei ist mit Razzien gegen Paare vorgegangen, die sich am Valentinstag getroffen haben. Die Beamten klopften nach einem Medienbericht an Hotelzimmer. Wenn keiner aufmachte, lugten sie auch durchs Fenster. In der zweitgrößten Stadt des Landes wurden mehrere Menschen festgenommen. Der Vorwurf, in einem Hotelzimmer zusammen gewesen zu sein, ohne verheiratet zu sein. Sex vor der Ehe ist zwar auch in Indonesien nicht verboten, viele Behörden setzen aber andere Maßstäbe. In einer Provinz des muslimischen Landes wenden sie auch Scharia-Regeln an. Indonesien macht nicht zum ersten Mal Schlagzeilen damit, von Seite der Behörden gegen Liebende am Valentinstag vorzugehen. Letztes Jahr ließ eine Stadtverwaltung Kondome aus den Regalen von Geschäften nehmen, damit Jugendliche keinen Sex haben. In diesem Jahr wurden auch Schulen kontrolliert, mit der Begründung, dass nichts Unsittliches passiert. Luxemburg hat seine Sprache wieder entdeckt und will Letzeburgisch zur 25. Amtssprache der EU machen. Das Bildungsministerium Luxemburgs hat entschieden, darüber mit der EU zu verhandeln. Jeder Bürger soll das Recht bekommen, sich auf Luxemburgisch an die EU-Institutionen zu wenden und auch eine Antwort in der Sprache zu bekommen. Letzeburgisch wird von etwas mehr als der Hälfte der Luxemburger gesprochen. In dem Land ist sie neben Deutsch und Französisch Amtssprache. Die Sprache ist ein moselfränkischer Dialekt des Deutschen. Manche Dialekte in der Grenzregion in Deutschland klingen ähnlich. In Luxemburg gibt es gerade großes Interesse an der Sprache, zum Beispiel an Büchern auf Luxemburgisch, aber auch an Sprachkursen. Einer der Gründe ist wohl, dass ein neues Gesetz für eine Einbürgerung Kenntnisse des Luxemburgischen verlangt.
Wissensnachrichten.
Lieferdienste und Versandhändler wollen es unbedingt. Pakete sollen per Drohne aus der Luft zugestellt werden. Schneller geht's schließlich kaum. Doch ein weiteres Argument für Drohnen könnte sein, sie sind besonders umweltfreundlich. Ob das wirklich so ist, damit haben sich jetzt Wissenschaftler aus Kalifornien beschäftigt. Annika Schäfer aus den Wissensnachrichten, wie sieht's aus mit der Ökobilanz der Drohnen?
Erstmal ganz gut, denn die Drohnen, die fliegen ja mit Strom und das ist im Vergleich zu Diesel-Lkw schon mal sehr umweltfreundlich, wenn Ökostrom benutzt wird, aber so einfach ist es natürlich nicht.
Was gibt's da für Einschränkungen?
Man kann nicht einfach Drohne gegen Lkw rechnen, denn ein großes Problem ist die Reichweite der Drohnen. In der Studie wird von Geräten ausgegangen, die mit ihrem Akku ungefähr 4 Kilometer weit kommen. Das reicht höchstwahrscheinlich nicht von der Lagerhalle bis zum Lieferort. Und für die Drohnen müsste also ein ganz anderes Logistiknetz aufgebaut werden, mit kleinen Verteilzentren und Aufladestationen. Und dann sieht die Energiebilanz gleich ganz anders aus.
Vorausgesetzt, das Problem wird gelöst, was können Drohnen denn überhaupt so tragen?
Das kommt auf die Drohne an. Es gibt kleine Quadrocopter mit 4 Rotoren, die schaffen nur ein 0,5 Kilo. Da wird es mit manchen Büchern schon schwierig. Die sind aber ziemlich gut in der Energiebilanz. Und dann haben die Forscher noch einen sogenannten Octocopter mit 8 Rotoren verglichen. Der kann bis zu 8 Kilo tragen, der schnitt aber nicht ganz so gut ab.
Und was haben Sie jetzt am Ende rausgefunden? Lohnen sich die Drohnen?
Ja, die lohnen sich, vor allem für leichte Sendungen. Und wenn die Firmen das so hinkriegen, dass nicht zu viele Zwischenstationen und neue Lagerräume nötig sind. Und wenn sie auch darauf achten, woher der Strom überhaupt kommt.
Drohnen haben also eine gute Ökobilanz. Wenn die sich also tatsächlich nach und nach gegen Lkw durchsetzen, dann wäre das auch gut fürs Klima. Da sind wir beim Klimawandel, der beeinflusst nämlich tatsächlich, wann die Blumen anfangen zu blühen.
Botaniker aus Jena haben sich mehr als 550 Pflanzenarten auf der Nordhalbkugel angeschaut und festgestellt, dass die meisten wegen des Klimawandels früher blühen. Gut dokumentiert ist das zum Beispiel bei der Kirschblüte in Japan, wegen der Feste dort. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts treiben die Kirschen in Japan immer früher aus. Das gilt insgesamt für 4/5 der untersuchten Pflanzenarten. Das andere 1/5, das verschiebt dagegen den Blütenbeginn nach hinten. Die Forscher haben auch beobachtet, je kleiner die Pflanze, desto stärker verschiebt sich ihr Blühbeginn, vermutlich um der großwüchsigen Konkurrenz zuvorzukommen, die ihr dann das Sonnenlicht wegnimmt.
Und dann gab es heute endlich eine Erklärung dafür, warum Leute Sport machen oder auch nicht.
Ja, ganz interessant ist da vor allem der Unterschied zwischen Frauen und Männern. Frauen wollen durch Sport gut aussehen und Männer wollen vor allem mit Kumpels abhängen. Wissenschaftler der Uni Sevilla in Spanien haben über 1000 Studenten gefragt, warum sie Sport machen oder auch, warum manche Leute eben gar keinen Sport machen. Die meisten da sagten, sie hätten keine Zeit, keine Lust, zu faul. Und bei Frauen gab es dann noch den Grund, es gibt keine Sportart, die mich interessiert. interessiert.
Kommt mir leider teilweise ziemlich bekannt vor. Dankeschön, Anneke.
Wetter.
Die Nacht bleibt im Osten oft klar, im Westen ziehen dagegen Wolken auf. Es kann auch regnen und glatt werden. Die Temperaturen gehen auf -1 bis stellenweise -10 Grad zurück. Morgen ist es in den meisten Teilen des Landes bewölkt, oft mit Schnee oder Regen. Im Süden wird es wieder sonnig, die Höchstwerte reichen von 0 bis 7 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.